Die Sonne scheint, als Frauke beerdigt wird. Es ist der 27. Oktober 2006. Das Wetter ist an diesem Tag so schön, dass es sich fast nach Sommer anfühlt. Das Licht strahlt auf die St. Andreas-Kirche in Lübbecke. Die Kirche liegt auf einem Hügel. Vom Marktplatz aus führen Treppenstufen rauf zur Kirche. Und über diese Stufen strömen jetzt hunderte Menschen. Es sind viele junge Menschen, Fraukes Freundinnen und Freunde. Auch Fraukes Eltern kommen die Stufen zur Kirche hoch. Als sie den Kirchplatz erreichen, fällt ihnen sofort ein Mann auf. Er steht rechts von ihnen, etwas abseits, in der Nähe des Gemeindehauses. Der Mann hat ein Stativ aufgebaut und eine Kamera in Richtung Kircheneingang ausgerichtet. Als Fraukes Eltern das sehen, steigt in ihnen die Wut auf.
Was soll der denn hier? Können wir jetzt nicht mal eine Trauerfeier ohne Pressebeobachtung machen? Und in dem Ton bin ich dann auch dahin und habe zu ihm gesagt, was machen Sie denn hier? Was soll das? Können wir nicht mal in Ruhe unsere Tochter beerdigen? Und dann sagt er, nein, ich bin von der Polizei beauftragt worden, alle Kirchenbesucher zu fotografieren.
Die Ermittler starten an diesem Tag eine Observation. Jeder, der auf der Trauerfeier auftaucht, soll fotografiert werden.
Die Polizei hat uns das später erklärt und hat gesagt, oft kehren Täter zurück zu bestimmten Ereignissen oder Situationen oder Orten. Vielleicht ist ja jetzt jemand in der Kirche, den wir als Täter identifizieren können, einfach dadurch, dass er dort nicht hingehört hätte.
Vielleicht würde diese Trauerfeier der Moment werden, an dem der Täter sich verrät. Vielleicht, weil er nicht anders könnte, als hierher zu kommen. Vielleicht reizte es ihn, noch einmal in Fraukes Nähe zu sein oder in der Nähe ihrer Familie. Vielleicht wollte er die Macht spüren, als Einziger auf dieser Beerdigung zu wissen, was eigentlich passiert ist.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben. Und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Fraukes Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Fraukes Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski, Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 7, die Trauerfeier. Der Pastor, der Frauke beerdigt hat, heißt Eberhard Helling. Er ist seit 3 Jahrzehnten Pfarrer in Lübbecke. Als er mal bei einem Dienstjubiläum gefragt wurde, was er am meisten erinnert von all den Jahren, sagte er, Fraukes Beerdigung. Helling lebt gleich gegenüber von der Kirche, im Pfarrhaus. Ich besuche ihn dort.
Hallo?
Hallo, Herr Helling, Dominik Stawski
ja,
hier.
Ja, hallo, kommen Sie rein. Also durch die grüne Tür und dann links rum.
Alles klar, danke.
Eberhard Helling führt mich in sein Büro, eine Etage über seiner Wohnung. Dort steht sein großer Schreibtisch, an dem er seine Ansprachen formuliert. Und 2 Sessel, in die wir uns setzen. Wie war denn, also was erinnern Sie denn noch von dem Tag damals?
Natürlich diese unglaublich volle Kirche. Ich habe das Gefühl, also die halbe Schule, Frauke war ja damals noch auf einer Pflegeschule. Die halbe Schule war, vielleicht war auch die ganze Schule da. Der Schulleiter war damals da, Die Liebs sind eine sehr bekannte Familie in Lübeck gewesen und natürlich hatten die viele ihrer bekannten Freunde um sich herum.
Auch Helling selbst kannte Frauke. Er hatte sie konfirmiert. Die beiden waren auch viele Jahre lang Nachbarn. Die Liebs wohnten früher mal in derselben Straße wie Pfarrer Helling. Er hat Frauke aufwachsen sehen. Und jetzt war er derjenige, der sie beerdigen sollte. Er war aufgeregt vor diesem Tag. Es ist zwar sein Beruf, mit Trauer umzugehen und Trost zu spenden, aber wie das dieses Mal funktionieren sollte, da war er sich unsicher.
Was war das für eine Atmosphäre dort?
Sehr still, sehr konzentriert. Keine aufgeregte Unruhe. Auf der einen Seite sehr fokussiert, auf der anderen Seite war man auch irgendwie wie betäubt. Es war wie so ein Nebel, der sich über die Leute gelegt hat. Viele weinten stark, starke Emotionen. Andere wirkten wirklich wie abgeschossen, als ob die was genommen hätten. Und vielleicht haben auch viele einfach zur Beruhigung was nehmen müssen, um diesen Tag zu überstehen.
Und Wut?
Innerlich, nicht äußerlich gezeigt. Vor allen Dingen das Gefühl, es ist so unfair. Das ist so eine unbestimmte Wut. Wut hat man, also hätte ich jetzt gegen irgendeinem präzisen Menschen. Den gibt's ja bis heute nicht. Gegenüber dem man Wut zeigen kann. Es ist so unbestimmt, so undefinierbar. Das macht die Sache so schwer auszuhalten.
Dachte man auch an diesen Menschen?
Immer. Also ich ja. Ich glaube viele. Ja, und dass es diesen Menschen nach wie vor wahrscheinlich noch gibt, dass der sich noch nicht seiner Verantwortung stellen musste, das ist unfair. Es ist einfach so unfair.
Pastor Helling weiß noch, wie schwer er sich tat, die Trauerrede vorzubereiten. Er suchte Rat bei seinem Chef. Der sagte ihm, such dir den stillsten Raum, den du finden kannst. Du hast doch alles im Kopf. Du musst es nur aufschreiben. Helling nahm also seine Unterlagen, er ging die Treppen runter bis in den Keller und dort setzte er sich in eine Ecke und schrieb alles auf. Dieser Text liegt jetzt vor ihm auf dem Tisch. Ich bitte Helling, ihn mir noch einmal vorzulesen.
Trauerfeier zur Beisetzung der Urne von Frauke Liebs. Die Tage der Ungewissheit sind vorbei. Die Tage und Nächte der Fragen noch lange nicht. Wir sind jetzt in dieser Kirche zusammengekommen, in der Frauke Liebs vor 7 Jahren konfirmiert worden ist. Wir sind hier zusammen, um all das, was uns umtreibt, vor Gott zu bringen. Alle Fragen, alle Wut, alle bittere Enttäuschung, alle Ratlosigkeit. Aber auch das erlebte Zusammenstehen in diesen vergangenen 3,5 Monaten.
Fraukes Urne stand auf einem kleinen Tisch auf den Stufen vor dem Altar. Sie war dunkelgrün. Um sie herum lagen bunte Blumengestecke. Die Sonne schien durch die großen gotischen Fenster in den Altarraum.
Wer Frauke kennenlernen durfte in Lübeck, in Bielefeld, in Bad Essen, Wittlage oder auch noch in Paderborn, der lernte eine junge, anziehende Frau kennen, der es nicht egal war, was um sie her geschah. Sie konnte leidenschaftlich reden, diskutieren und wo es sein musste, konnte sie beherzt zupacken. Oft mit einem entlastenden Spruch auf den Lippen. Aber wer so reden und anfassen konnte wie sie, konnte auch auf andere anstrengend wirken. Das wusste sie über sich selbst. Gerade deshalb verstand sie es auch, immer noch den Kontakt zu halten. Gerade dann, wenn man sich gegenseitig etwas zumuten musste. Umso unverständlicher, dass ausgerechnet sie in diese Falle, in diese völlige Kontaktlosigkeit geraten ist. Dass sie dort hineingezogen werden konnte.
Auch Fraukes Freundin Isabella war in der Kirche. Sie saß ganz links im Kirchenschiff. Sie schaute sich um zu sehen, wen sie unter all den Gästen kennt. Plötzlich fiel ihr etwas auf.
Da war oben so ein Balkon und da waren ein paar von der Kripo da. An die kann ich mich noch erinnern, die habe ich so aus dem Augenwinkel gesehen. Und die haben dann so nach unten in die Menge gezeigt. Und ich habe immer versucht zu gucken, wo zeigen die hin, wer könnte das sein. Und ich war die ganze Zeit nervös. Ich konnte mich eigentlich gar nicht auf die Beerdigung richtig konzentrieren. Man hat immer so von Gesicht zu Gesicht geguckt. Und
gedacht, was, wenn diese Person hier unter uns ist.
Fraukes Familie saß ganz vorne in der Kirche. Sie haben die Ermittler hinten auf der Empore gar nicht gesehen. Sie waren auch viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, sagt Fraukes Schwester Karin.
Ich weiß noch, ich habe da gesessen und ich habe die ganze Zeit nur dieses Bild von Frauke angeguckt und die Urne. Ich habe auch nichts mitgekriegt von irgendeiner Predigt oder von irgendwelchen anderen Worten. Ich meine, Beerdigungen sind nie schön. Aber das war wirklich, wenn man viele junge Leute sieht in so einer Kirche in Schwarz, dann ist das schon ganz schön schrecklich. Weil dann weiß man, dass dann Leben vorbei ist, was definitiv noch nicht hätte vorbei sein sollen.
Nach der Trauerfeier wartete draußen wieder der Fotograf, der von der Polizei beauftragt war. Aus der Ferne knipste er die Leute ab. Insgesamt wurden es fast 150 Fotos. Man merkt diesen Fotos an, dass sie von weit weg geschossen wurden. Niemand guckt in die Kamera. Die Menschen fühlen sich offensichtlich unbeobachtet. Viele weinen. Einige Bilder sind etwas unscharf. Ein paar Wochen später landeten diese Fotos bei Ingrid Liebs und ihrer Familie. Die Ermittler hatten sie abgeliefert mit der Bitte, sich alle Personen darauf genau anzuschauen. Sie sollten markieren, wen sie auf den Fotos auffällig finden, wen sie zum Beispiel nicht zuordnen können.
Ich habe mit meinem damaligen Mann zusammen am Computer gesessen. Wir haben uns jedes einzelne Foto angesehen, Notizen gemacht. Dort, wo wir nicht sicher waren, haben wir dann die Kinder befragt, ob das vielleicht jemand aus ihrem Bekannten- oder Freundeskreis war. Und so haben wir tatsächlich dann alle identifiziert gekriegt. Es waren aber einige nicht auf den Fotos, die wir persönlich begrüßt hatten.
Es war zwar keiner fotografiert worden, den sie nicht zuordnen konnten, sagt Ingrid Liebs. Allerdings waren manche Leute, die definitiv auf der Trauerfeier waren, nicht auf den Fotos. Wie konnte das sein? Fraukes Eltern rätselten, wo die fehlenden Fotos sein könnten, bis ihnen etwas auffiel. Die Bilder, die sie sahen, zeigten alle den Haupteingang der Kirche. Der liegt auf der Nordseite in Richtung Marktplatz. Hier versammelten sich die allermeisten Trauergäste. Es gibt aber noch einen Eingang auf der anderen Seite der Kirche in Richtung Süden. Und der war auch offen. Die Leute, die diesen Nebeneingang genutzt haben, hat die Polizei offenbar nicht fotografiert. Fraukes Eltern konnten es nicht fassen. Wie konnten die Ermittler den zweiten Eingang übersehen? Ich habe Pastor Helling gefragt, wie er sich an die Observation erinnert.
Waren Sie eingeweiht in diese Überwachungsaktion?
Nein, im Vorfeld nicht. Im Nachhinein habe ich davon gehört.
Haben Sie im Nachhinein gehört, was da passiert war?
Sie meinen, dass nur ein Eingang fotografiert worden ist und nicht der andere. Genau, das habe ich auch erst alles im Nachhinein wahrgenommen.
Was haben Sie da gedacht? Ich meine, es ist ja Ihr Haus in gewisser Weise.
Ja, scheiße. Man denkt, das kann doch jetzt nicht wahr sein, aber es ist so.
Wie ist das mit dem zweiten Eingang hier? Also der wird immer dann verwendet, wenn es eine größere Gesellschaft ist, oder?
Nein, allein aus Fluchtwegegründen ist der immer auf, auch für kleine oder große Gottesdienste. Der ist eigentlich immer auf als Eingang.
Das war kein Geheimnis.
Ne.
Über diese Panne schütteln heute alle den Kopf. Niemand kann sich erklären, wie bei einer Mordermittlung so ein Fehler passieren kann. Chris zum Beispiel wird heute noch wütend, wenn er daran denkt.
Wenn ich ehrlich bin, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Also das sind so Momente, wo ich mir denke, ich muss mir einmal kurz sammeln, weil das macht mich so sauer, da kommen mir die Tränen. Also ich kann das nicht verstehen. Wenn man so ein Vorhaben plant, ja, und das sind ja nicht Menschen, die das zum ersten Mal machen. So, wenn man so ein Vorhaben plant, dann berücksichtigt man doch auch, dass eine Kirche mehrere Eingänge hat. Und das ist für mich grob fahrlässig gewesen. Also das war für mich völlig unverständlich. Das ist nach dem Prinzip gewollt, aber nicht gekonnt. Und da bei sowas werde ich sauer. Also da kommt Frust in mir hoch.
Für Fraukes Familie war es noch ein Fehler mehr, den die Polizei gemacht hat. Erst die zögerlichen Ermittlungen, als Frauke gerade verschwunden war und die Ermittler es für möglich hielten, dass Frauke einfach freiwillig abgehauen sei. Dann das Problem, dass man Fraukes Anrufe nicht mitgeschnitten hatte, dass die Polizisten der Familie nicht einmal ein Diktiergerät gegeben hatten. Später ließen sich die Ermittler viel zu viel Zeit mit den Verbindungsdaten. Teilweise wurden die erst bearbeitet, als Frauke längst aufgehört hatte, sich zu melden und wahrscheinlich sogar schon tot war. Und jetzt kam auch noch die gescheiterte Observation der Trauerfeier dazu. Was, wenn der Täter wirklich dort war? Was, wenn die Polizei mit dem Verdacht, dass er vielleicht bei der Trauerfeier dabei sein wollte, wirklich recht hatte? Was, wenn er durch den anderen Eingang gekommen ist? Warst du da? Hast du dich das getraut? Warst du dir so sicher, dass du nicht auffällst? Vielleicht war es ja auch andersrum. Vielleicht hattest du Angst, dass es auffällt, wenn du nicht hingehst. Das sind alles nur hypothetische Fragen. Natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, dass er unbemerkt in der Kirche war, nicht groß. Wahrscheinlicher ist, dass er dieses Risiko vermieden hat. Aber sicher sagen kann man es eben nicht. Das zuständige Polizeipräsidium will sich zu der Panne nicht äußern. Es lehnt jede Stellungnahme ab. Die Pressestelle begründet das damit, dass es schon so lange her ist und die Ermittler, die damals im Einsatz waren, im Ruhestand seien. Kommissar Östermann selbst war nicht auf der Trauerfeier. Als ich ihn vor ein paar Jahren nach der Fotoaktion gefragt habe, sagte er, er könne sich daran nicht erinnern. Ich frage mich, ob er sich wirklich nicht erinnern konnte oder ob er sich vielleicht nicht erinnern wollte. Östermann merkte damals ziemlich schnell, dass ihm und seinem Team die Ansätze ausgingen. Die Ermittler waren sich zwar sicher, dass es Leute geben musste, die mehr zu diesem Verbrechen wussten, also Zeugen oder sogar Mitwisser, sie wussten nur nicht, wo diese Leute steckten. Also gingen sie an die Öffentlichkeit.
Radio Hochstift, die Nachrichten.
Der mysteriöse Paderborner Mordfall Frauke Liebs wird am Donnerstag im Fernsehen aufgerollt. In der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY soll über das Verschwinden der 21-jährigen Schwesternschülerin im Juni.
Fraukes Fall wurde in einem kurzen Film rekonstruiert. Die Ermittler brachten auch den Chatnamen von Frauke in der Sendung unter. Vielleicht würde sich ein Zeuge an den erinnern. Sweet Cory hieß Frauke bei ICQ. Süße Cory. Ob hinter diesem Nutzernamen eine bestimmte Bedeutung steckt, weiß bis heute niemand. Fraukes beste Freundin aus ihrer Schulzeit vermutet, es sei vielleicht angelehnt gewesen an eine Figur aus einem Buch oder einem Film. Irgendein Charakter, den Frauke gut fand. Das würde zu ihr passen, sagt sie. Die Aktenzeichen-Sendung erreichte Millionen Menschen. Die Lokalpresse hatte wieder einen Anlass zu berichten. Der Fall war wieder für ein paar Tage im Gespräch. Aber auch danach kam kein nützlicher Hinweis. Der Frust in der Mordkommission nahm von Woche zu Woche zu und in den Medien nahm das Interesse an dem Fall immer weiter ab. Doch dann, im Januar 2007, ging die Polizei noch einmal an die Öffentlichkeit. Dieses Mal hatte sie Neuigkeiten. Östermann und die Staatsanwaltschaft kündigten auf einer Pressekonferenz eine Wende im Fall an. Bislang habe man nicht gewusst, wo man überhaupt nach Spuren und Zeugen suchen sollte, aber das sei vorbei. Man wisse nämlich jetzt, wo der Täter Frauke festgehalten habe. Davon erzähle ich in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 7 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahe und Patricia Wirwig von der Audio Lines. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.